Wenn du aktiv tradest, willst du vor allem eins: volle Kontrolle. Genau dafür gibt's TradeGate Direct. Entwickelt von Profis für Profis mit Direktzugang zur liquidesten Retailbörse Europas, der TradeGate Exchange. Der große Vorteil? Du handelst dauerhaft kostenfrei. Marktübliche Spreads können anfallen. Über 7000 Aktien, 4000 ETPs und 5000 Mini-Futures. Jetzt auf tradegate.direct.
Hey, mein Name ist Martin Hemmen. Ich bin Holländer, ich bin Autor, Coach, Kampfsportler und Musiker. Und weißt du, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du etwas fühlst. Lange Zeit habe ich genau das vermieden. Kälte, Schmerz, Stille, all das, was unangenehm ist. Aber genau dort, in diesen Momenten, habe ich gemerkt, was es wirklich heißt, lebendig zu sein. Mein Hörbuch mit dem Titel »Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du was fühlst«, ist eine Einladung, wieder zu spüren. Mit Geschichten aus meinem eigenen Leben, mit Wissen aus Wissenschaft und Praxis und mit Übungen, die dich Schritt für Schritt zurück in die Verbindung mit dir selbst bringen. Und jetzt gibt's etwas ganz, ganz Feines. Die Talk Edition. 90 Minuten zusätzliches Material. Ein ehrliches, tiefes und oft auch lustiges Gespräch zwischen mir und meinem langjährigen Freund Ben Grümmer. Die Talk Edition bekommst du exklusiv nur über meinen Werbepartner Audiotheka. Besonders cool, über den Mobilfunkanbieter Freenet sogar ein Probeabo gratis als Download. Schau mal auf www.fn.de/audiotheka. Wenn du dir mehr Tiefe, Präsenz und Lebendigkeit wünschst, dann ist das genau der richtige Moment, um anzufangen.
Sind mehr als 50% USA im Depot Zockerei?
Wenn es deutlich mehr ist als 50%, dann geht das in den Bereich der Zockerei. Die Wahrscheinlichkeit, dass es mal kippt, umso höher ist, je höher die Bewertung am Ausgang. Wenn der Aktienmarkt brutal einbricht, wird es alle Anlageklassen betreffen. Dann sind Firmen wie Microsoft, Meta und so weiter im tiefroten Bereich. Das ist einfach keine gute Idee für Privatanleger, dass wir da sehr vieles falsch machen und immer weiter in die falsche Richtung galoppieren.
Servus Leute, es geht gleich los mit dem Interview mit Gerd Kommer. Wir haben heute viel über Risiken gesprochen und vor allem über die richtige Statik eines Depots. Und da habe ich jetzt einen heißen Tipp für euch. Und zwar Roast My Depot. Das bekommt jedes neue Mitglied bei Beating Beta Plus. Und es gibt gerade unsere geniale Weihnachtsaktion. Du kannst richtig sparen und zwar 43% auf eine Mitgliedschaft bei unserer exklusiven Investmentplattform. Mehr als 2000 Privatanleger vertrauen bereits auf Beating Beta. Und das Geniale ist, du kannst jetzt richtig sparen. Statt 699 Euro pro Jahr zahlst du jetzt nur 399 Euro für eine Jahresmitgliedschaft und das Beste daran, du behältst diesen Preis, wenn er einmal eingeloggt ist, für immer. Diese Aktion wird es so zum letzten Mal geben und den Link dazu findest du unten in der Beschreibung. Wichtig, nur bis 24.12. Und was bekommst du dafür? Natürlich unsere exklusiven Aktienreports im Wert von 3.000 Euro pro Jahr. Jeden Monat die besten Geldideen und gerade natürlich auch die besten Geldideen für 2026. Dann natürlich das Daily Briefing. Jeden Tag die wichtigsten Börsennews direkt auf dein Smartphone von mir. Ich teile dir mit, was ich gerade mache, natürlich auch in Sprachnachrichten. Dann Live-Calls mit den besten Experten wie Gerd Kommer, Andreas Beck oder auch Moimir Linker. Du kannst direkt deine Frage an den Experten stellen. Und dann eben noch Roast My Depot. Du schickst uns dein Depot und mein Team und ich prüfen es auf Herz und Nieren, geben dir Feedback und dabei arbeiten wir mit dem renommierten Family Office Fuchs zusammen. Jetzt schnell sein und 43% sparen. Nur bis 24.12. Link dazu unten in der Beschreibung bzw. in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit dem Interview. Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Loch. Und heute bin ich zurück mit einem sehr prominenten Gast. Ich habe mich sehr gefreut. Er wird gerne als ETF-Papst, als Deutscher bezeichnet. Er ist Vermögensverwalter und Finanzexperte. Herzlich willkommen, Dr. Gerd Kommer.
Freut mich sehr, Mario.
Sehr schön, Gerd, dass du wieder da bist. Und du hast uns was mitgebracht, ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk. Wir verlosen hier deinen Klassiker. Souverän investieren mit Indexfonds und ETFs. Und es ist ganz einfach, Leute. Ihr müsst einfach nur kommentieren mit Hashtag Gewinnspiel einen Kommentar schreiben und dann wird der Gewinner gezogen. Herzlichen Dank,
gerne. Gerd.
Sehr tolle Sache, vor allem natürlich vor Weihnachten. Jetzt habe ich mir 7 schnelle Fragen für dich überlegt. Sollen wir reinstarten?
Probieren wir es mal.
Erstens, kann man bei dieser Bewertung noch Aktien kaufen?
Ja, das kann man, wenn man noch zwei, drei kleine Bedingungen einhält. Auf die kommen wir vielleicht später zu sprechen.
Sprechen wir gleich drüber. Zweitens, aber sollte man Gewinne vielleicht mitnehmen?
Ich bin ein Buy-and-Hold-Fanatiker und ich glaube, dieser Spruch, dieses Börsenbonbon an einer Gewinnmitnahme ist noch niemand gestorben, ist Unsinn.
Drittens, haben wir eine KI-Blase?
Da glaube ich ein Ja mit oder ein wahrscheinliches Ja.
Viertens, sind mehr als 50% USA im Depot Zockerei?
Wenn es deutlich mehr ist als 50%, dann geht das in den Bereich der Zockerei.
Fünftens, ist der MSCI World dann noch ein gutes Investment?
Der MSCI World ist ein gutes Investment, aber man sollte ihn vielleicht moderieren, sozusagen verwässern, indem man den hohen Tech-Anteil und den hohen USA-Anteil auf ein gesundes Maß zurechtstutzt durch Hinzufügung anderer Investments.
Sechstens, ist Gold überbewertet?
Niemand weiß, was der angemessene Goldpreis ist. Das ist auch schon tausendmal gesagt worden. Gold produziert keine Cashflows. Es gibt keine vernünftige Bewertungsmethode. Wenn man den aufinflationierten Goldpreis von heute oder historisch, Entschuldigung, berechnet, den durchschnittlichen aufinflationierten Goldpreis, also in heutigem Geld, dann ist der jetzige Preis drastisch, drastisch über diesem Referenzwert. Aber eine bessere Methode, um irgendeinen Anker zu sehen, gibt's, glaube ich, nicht. Ja, ich wäre vorsichtig und ich würde nicht mehr diese tollen Renditen nächstes Jahr erwarten.
Siebte und letzte Frage. Welches Asset brauchen Anleger für 2026 unbedingt?
Aktien.
Sehr gut. Das habe ich mir fast gedacht. Dann wollen wir doch gleich mal reinstarten, Gerd. Und wenn ihr solche Hochkaräter nicht mehr verpassen wollt und wenn dir solche Interviews gefallen, kannst du mir einen Riesengefallen tun und meinen Kanal abonnieren. Gerd, jetzt wollen wir mal was Negativem anfangen. Wir wollen ja die Aktienkultur, Anlegerkultur nach vorne bringen. Jetzt wird in der Politik diskutiert, diese tolle alte Habeck-Schnapsidee, wie es Merz ja selber genannt hat, noch im Wahlkampf. Jetzt steht uns das ins Haus. Es ist zumindest möglich. Eine Rentenkommission soll ja eingesetzt werden und da steht auch im Raum, dass Kapitalerträge stärker belastet werden noch als ohnehin schon. Mit Sozialversicherungsbeiträgen zum Beispiel. Glaubst du wirklich, dass sowas möglich ist? Und wenn ja, müsste man sich dann ernsthaft Gedanken machen?
Also in dieser Republik ist leider, was die sozusagen das Melken von Menschen, die Geld verdienen und sich anstrengen oder Geld haben, ist leider zum normalen Modus operandi geworden in den letzten 20 Jahren. Das ist sehr traurig. Wenn wir uns vergleichen mit Gemeinwesen, die sehr gut sind und von denen wir uns, was ihr Funktionieren und ihre Gestaltung, eine Scheibe abschneiden könnten, wie zum Beispiel die Schweiz, dann wird sofort erkennbar, dass wir, was Steuerbelastung anbelangt oder umgedreht formuliert, die Förderung der privaten Vermögensbildung, zum Beispiel durch Steuersenkungen oder Steuerbefreiungen, dass wir da sehr vieles falsch machen und immer weiter in die falsche Richtung galoppieren. Mhm. Das ist wirklich traurig und ich weiß auch nicht, was man da machen kann. Letzten Endes ist der Wahlzettel das Hauptinstrument, um hier Änderungen zu bewirken, ne? Aber Parteien, die vor 15, 20 Jahren noch sozusagen eine vernünftige Agenda hatten, die sind alle nach links gedriftet. Und weil man halt als Politiker typischerweise einen maximalen Horizont von 4 Jahren haben, angenommen die letzte Wahl war gerade eben, ne? Nämlich bis zur nächsten Wahl. Also jenseits von 4 Jahren wird nicht geschaut. Das ist Problem Nummer 1. Problem Nummer 2 ist, dass Wahlgeschenke an kleinere Gruppen, die nicht die Gesamtbevölkerung ausmachen, zum Beispiel Rentner, die kommen unglaublich gut an. Das hat der letzte Politiker, Mohikaner, oder auch der Dümmste, wir haben auch einige Dumme, begriffen, ne, dass also die Allgemeinheit melken und dann umverteilen an kleinere Gruppen, selbst wenn es große kleine Gruppen sind. Das ist übrigens in der Politikwissenschaft ein lang erforschtes Phänomen. Also Partikularinteressen bedienen, das funktioniert sehr gut als Wiederwahlstrategie, ist aber für das Land auf lange Sicht fatal. Na, das ist ganz, ganz schlimm. So, und dementsprechend ist das Bild in der Hinsicht nicht erfreulich. Ne? Tatsache ist halt, dass 99% aller Menschen nicht auswandern können, ne? Weil das aus ganz unterschiedlichen Gründen, zumeist eben sozusagen Familie, Sprache, Kultur, was da alles mit reinspielt. Und auch letzten Endes, gerade bei Unternehmern, steuerliche Dinge, nämlich die Wegzugsbesteuerung. Mhm. Das sagt jetzt vielleicht nicht jedem was, aber da wird also Unternehmern, selbst kleinen Unternehmern, die eine GmbH haben, ein riesen Hindernis in den Weg gelegt, wenn sie ihren Wohnsitz ins Ausland verlegen wollen. Auch die deutsche Erbschaftssteuer ist ganz perfide über mehrere Hebel so gestaltet, dass ein Wegzug in ein Land ohne Erbschaftssteuer, zum Beispiel Österreich, für die allermeisten nicht funktionieren wird. Ne? Könnten wir auch ein eigenes Video draus machen. Also ich lade nur jeden ein, sich das mal genauer anzuschauen. Also einfach nur wegziehen in ein Land ohne Erbschaftssteuer, das wird im Normalfall in den typischen Konstellationen, die der staatliche, die der Gesetzgeber natürlich dann sozusagen im Hinterkopf hat, nicht dazu führen, dass diese wegziehende Person aus der deutschen Erbschaftssteuer heraus ist. Mhm. Und so weiter. Es sieht in der Hinsicht nicht toll aus.
Um das Thema abzuschließen, weil wir haben so viele Fragen bekommen, es würde ja auch, also jetzt wollen wir den Teufel nicht an die Wand malen, es müsste ja erstmal kommen, aber man merkt, die Leute machen sich Sorgen und es würde ja dann einiges verändern. Es würde dann auch wirklich die Renditen drücken und man merkt, viele Leute machen sich dann Gedanken, müsste man dann wirklich nicht nur sparen, anlegen, ETF-Sparpläne neu denken? Also wenn wirklich jetzt da einfach, wenn ich dann bei einer Netto-Rendite nicht mehr 5% habe, sondern vielleicht nur noch 4 oder 3, das würde ja schon einiges verändern, oder? Also jetzt machen wir uns noch nicht zu viel Gedanken, weil es ist noch nicht so weit, aber es wäre schon ein Game-Changer, wie man so
ja,
sagt.
Ja, es wäre schon leider ein schöner, negativer Game-Changer. Vielleicht ist Game-Changer ein klein bisschen ein zu großes Wort, aber ja, auf jeden Fall unerfreulich durch Buy and Hold. Wir haben dazu mal einen Blogbeitrag geschrieben und ich glaube, der ist wirklich lesenswert. Für jeden einfach Gerd Kommer, Buy and Hold, Steuern sparen, googeln. Durch Buy and Hold kann man die effektive, ich betone das Wort, effektive Steuerbelastung durch die Abgeltungssteuer, die je nachdem, wie man rechnet, Teilfreistellung etc., die übrigens ja auch nur eine Teilfreistellung ist für Quellensteuern, die im Ausland anfallen auf Dividenden. Also wenn da immer von 18% die Rede ist, ist also nach der Teilfreistellung von 30% auf die 26,4%. Das ist nur so, sag mal, halbe bis dreiviertel Wahrheit. Aber Fakt ist, was auch immer man jetzt rechnet, 18% oder 26,4%, das kann man deutlich reduzieren durch Buy and Hold, indem ich halt einfach meine Aktien nicht verkaufe und im Idealfall erst nach 30 Jahren plus verkaufe und dann ist es so finanzmathematisch, dass die effektive Steuerlast nicht mehr 26,4 oder 18% ist, sondern eben ein Drittel bis 50% niedriger, je nachdem, wie lange man das macht. Aber nichtsdestoweniger, ja, ist nicht erfreulich.
Wollen wir nicht hoffen, dass das kommt? Leute, gerne das Video vielleicht auch mal teilen, weiterschicken, weil ja, wir wollen ja, dass wir mehr Anleger haben.
Genau.
Mehr Leute zu
und wir sollten uns einfach an Ländern wie USA und Schweiz orientieren, bei denen das Vermögen, das Nettovermögen der Menschen höher ist, des durchschnittlichen Menschen höher ist und die sehr gut funktionierende Optionen haben. Und jedes Unternehmen praktiziert Best Practice, also mit anderen Worten, ob du Siemens heißt oder Mario Lochner GmbH oder Gerd Kommer GmbH oder sonst was, du schaust auf die Konkurrenz, was die richtig und gut macht und kopierst das dann, soweit es möglich ist. Und das sollte unser Staat auch mal machen und auf die Staaten schauen, bei denen diese Lösungen, steuerbegünstigtes Investieren in Kapitalmarktanlagen gut funktioniert. USA und die Schweiz sind zwei exzellente Referenzgrößen.
Auf jeden Fall. Und wir geben die Hoffnung nicht auf, dafür machen wir das ja, dass wir hoffentlich irgendwann, wie Sisyphos, irgendwann kriegen wir den Stein vielleicht hochgerollt. Gerd, lass uns zur Börse kommen. Was lernen wir denn aus diesem Börsenjahr 2025? Hast du entweder vielleicht eine neue Erkenntnis gewonnen oder haben sich vielleicht auch gewisse Grundprinzipien mal wieder gezeigt?
Genau, was lernen wir aus dem Jahr 2025? Aus dem Jahr 2025 können wir lernen, glaube ich, dass die sozusagen der amerikanische Exzeptionalismus, jetzt musste ich mir sozusagen fast auf die Zunge beißen, nämlich dass US-Aktien immer die besten sind. Na, und dann ist nur noch die Frage, ob ich aus Diversifikationsgründen andere Aktienregionen, Schwellenländer oder Europa oder sonst was beimische, dass eben das Jahr 2025 möglicherweise das Jahr war, in dem sozusagen so eine US-Outperformance, so ein Hot Streak, würde man im Englischen sagen, der 10, 15 Jahre andauerte, zu Ende gekommen ist. Ne? Ich habe hier so einen Spickzettel vor mir. Wenn man die letzten 12 Monate per 30. November betrachtet, also am 30. November 2025, 12 Monate zurückrechnet historisch, dann hat der MSCI Europe eine Rendite, alles wohlgemerkt vor Steuern und Kosten, von 16% ungefähr in Euro gerechnet, MSCI Emerging Markets 18% und MSCI USA von circa 4%.
Weil der Dollar so schwach war natürlich. Oder schwächer geworden
ist. Also ich bin, da muss ich jetzt so ein klein bisschen quasi reingrätschen, dass das daran hauptsächlich hängt, dass der Dollar 10% oder sowas abgewertet hat in den letzten 12 Monaten. Das ist nicht der Grund. Ne? So ein Unternehmen wie Apple, ne, und alle großen börsennotierten Unternehmen sind sozusagen im weitesten Sinne ähnlich wie Apple, nämlich dass sie den größeren Teil typischerweise ihres Umsatzes im Ausland erzielen. Und auch, das ist ja nicht alles, auch ihre Kosten, also Inputs. Ne? Apple lässt im Ausland produzieren. In jeder deutschen Großstadt gibt es einen sauteuren Apple Store, der hohe Mieten zahlen muss, weil es im Stadtzentrum ist und so weiter. So, und Apple, die Firma Apple, der Konzern Apple, ist sozusagen ein Multi-Währungs-Vehikel mit Einkünften in Dutzenden von Währungen, und alle sozusagen Nicht-Dollar-Währungen sind wahrscheinlich über 50%. Und bei den Ausgaben von Apple, bei den Kosten ist es genauso, und so ähnlich ist das letztlich bei fast jedem börsennotierten Unternehmen. Und dementsprechend ist es einfach nicht richtig, es ist einfach sachlogisch nicht richtig zu sagen, Apple ist jetzt sozusagen so ein Dollar-Investment. Und wenn der Dollar runtergeht, ist das schlecht. Das wäre zutreffend für eine Immobilie, die in Florida steht. Na, wenn du jetzt irgendwo eine Vermietungsimmobilie in Florida hast, da stimmt diese Logik. Ne? Der Dollar geht runter, dann ist für dich in Euro gerechnet dieses Investment nicht mehr so profitabel. Ne?
Ja, klar.
Aber bei Aktien, und das ist für Gold und Krypto, das sind Investments, die sind nicht an eine bestimmte Währung gebunden. Ja, die Renditen in unterschiedlichen Währungen für einen gegebenen Zeitraum sind unterschiedlich, je nachdem, wie sich diese Währungen, aber es ist nicht der Dollar der Auslöser. So, aber auf jeden Fall rechnet ein Anleger in der Eurozone in Euro, alles andere ist eigentlich sozusagen lach pur lach, ne? Wenn ich auf irgendeinen S&P 500 Index in Dollar schaue, ne? Das ist lustig, aber es ist nicht mein Ertrag.
Aber da erklärt sich ja schon eine gewisse Differenz, also für alle, die sich jetzt wundern, so warum, wenn ich jetzt den S&P sehe und der hat 15 oder 20% plus und bei mir sind es dann nur vielleicht 5 oder deutlich weniger, dann
genau, also,
ist das ja die Umrechnung quasi.
Genau, wenn ich, ob es jetzt beim Finfluencer ist oder bei der ARD im Fernsehen, bei den sogenannten Finanzexperten oder bei Markus Koch oder sonst jemand, wenn der mir chinesische Renditen, japanische, amerikanische Renditen in der lokalen Währung, in einer deutschen Sendung, ne, Indexrenditen typischerweise, oder Nvidia ist in den letzten 12 Monaten um 12% hochgegangen oder was auch immer. Das ist eigentlich alles Mumpitz. Ne? Mhm. Das sind deutsche Zuschauer. Und ich sage dir, wenn die Sendung umgekehrt in den USA liefe und das Thema wäre nicht Nvidia, sondern SAP, da würde kein amerikanischer Journalist also den Mut haben oder die Dummheit haben, diese Renditen nicht in Dollar anzugeben.
Klar.
Na, ja. Und wir müssen in Euro rechnen. So, jetzt habe ich einen langen Sermon gehabt.
Ja, aber es ist wichtig, weil da kommen auch mal wieder Fragen dazu. Also kommen wir vielleicht...
Entschuldigung, mein Thema
das
war,
dass ist das
sozusagen dieser American Exceptionalism 2025 kann durchaus sozusagen die Watershed, die Wasserscheide oder der die Gezeitenwende schon gewesen sein, ne? Dass wir jetzt nicht mehr diese dauernde Outperformance der USA sehen, also 2025, wenn jetzt nicht noch sozusagen das kleine Game-Changing-Event geschieht in den letzten zwei Wochen dieses Jahr, dann wird die USA ein schlechter für das Kalenderjahr 2025 ein schlechter Aktienmarkt gewesen sein und viele andere gute. Und das ist jetzt nicht so abwegig, weil die USA, wir haben es ja schon eingangs so ein klein bisschen indirekt angedeutet, ist einfach der nationale / regionale Aktienmarkt mit den höchsten Bewertungen. Und Bewertungen haben auf lange Sicht selbstverständlich eine hohe Auswirkung auf die vorwärts gerichteten Renditen. Nur wann ein teurer Markt sozusagen kippt und dann diese Gravitation, diese Regression zum Mittelwert einsetzt, das kann dir keiner genau sagen. Ne? Aber dass die Wahrscheinlichkeit, dass es mal kippt, umso höher ist, je höher die Bewertung am Ausgangs-, also am Tag, in dem ich diese Analyse anstelle, in die Zukunft gerichtet ist, dass da gibt es null Zweifel in der Finanzökonomie.
Dann sind wir schon beim Thema KI-Blase. Du hast vorher schon gesagt, ja, muss man wahrscheinlich so sagen. Also erste kurze Feststellung, wir haben eine Blase aus deiner Sicht.
Richtig, ja. Also natürlich ist das jetzt meine Ansicht und die muss niemand als die letztgültige Wahrheit betrachten. Das soll jeder für sich entscheiden. Ich glaube persönlich, dass erstens mal diese wahnsinnigen Margen, die Nvidias dieser Welt haben, auf lange Sicht nicht so weiter bestehen bleiben, weil einfach zu viele sozusagen Konkurrenten da auch reindrängen. Zweitens, wenn man sozusagen nicht in G und V, also Gewinn- und Verlustrechnungskategorien rechnen würde, sondern in Cashflow-Kategorien, Cashflow-Kategorien, ein ganz großer Unterschied, dann sind Firmen wie Microsoft, Meta und so weiter im tiefroten Bereich. Also mit anderen Worten, die geben Geld aus in unglaublichen Größenordnungen. Das hat es ja noch nie.
Ja, das ist ja auch Wahnsinn, klar, was da reinfließt.
Also wir reden hier nicht von ein paar Milliarden, also von hoch zweistelligen Milliardenbeträgen, die da in diese Rechenzentren und Kraftwerke und keine Ahnung was alles reinfließen. Und dass dann in den Medien heißt, ja, Microsoft verdient aber nach wie vor viel Geld. Das ist anders als vor 25 Jahren bei kurz vor dem Platzen der Dotcom-Blase. Ja, buchhalterisch ja, aber nicht cashflow-mäßig. Cashflow-mäßig sind diese Firmen tief im roten Bereich.
Das ist ein guter Punkt, ja. Weil wenn man sich mal die Bewertung anschaut, weil man sieht ja jetzt so, ja, die KGVs von Nvidia, Microsoft, Apple und Co., dann sind die, sagen wir mal, zwischen 30 und 40. Da muss man aber auch die Frage stellen, waren die jetzt in den letzten 5 bis 10 Jahren jemals billiger? Sicherlich mal in einem
Genau, aber in den letzten 5 und 10 Jahren war der Unterschied zwischen Cashflow-Rechnung und Gewinn- und Verlustrechnung nicht groß. Mhm. Mit anderen Worten, bis vor kurzem haben die Microsofts dieser Welt, also diese Ausgaben für zum Beispiel KI und natürlich andere Forschung und Entwicklung aus ihrem Gewinn, aus ihrem operativen Cashflow, aus den Einnahmen finanziert. Und jetzt nehmen sie Schulden auf dafür.
Ja, genau, Fremdkapital ist ja auch so ein Thema. Bei Oracle war das ja auch ein großes Thema zum Beispiel.
Das ist neu. Und wenn dann eben sozusagen diese relativ optimistische Geschichte, dass sich in 3, 4, 5 Jahren unglaubliche Umsätze allein durch sozusagen KI-nahe Dienstleistungen ergeben werden.
Wenn du aktiv tradest, willst du vor allem eins, volle Kontrolle. Genau dafür gibt's TradeGate Direct. Entwickelt von Profis für Profis mit Direktzugang zur liquidesten Retailbörse Europas, der TradeGate Exchange. Der große Vorteil? Du handelst dauerhaft kostenfrei. Marktübliche Spreads können anfallen. Über 7000 Aktien, 4000 ETPs und 5000 Mini-Futures. Jetzt auf tradegate.direct.
Since 2011, American Giant has been making everyday clothing with extraordinary effort. Not in far-off factories, but right here in the USA. We obsess over fabrics, fit, and details. Because if you're going to wear it every day, it should feel great and last for years. From the cut of a hoodie to the finishing of a seam, nothing is overlooked. Our supply chain is tight-knit and local, which means less crisscrossing the country and more care in every step. The result is durable clothing, t-shirts, hoodies, sweatpants, and denim that become part of your life season after season. This isn't fast fashion, it's clothing made with purpose by people who care as much about how it's made as how it fits. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Kommt, dann kann ich ja nicht ganz böse Überraschung kommen. Und dann gibt es noch so ein drittes Argument. Also jetzt unterstellen wir mal, dass KI wirklich quasi der Game Changer ist und die Volkswirtschaft also wirklich nach vorne pusht und die ganzen negativen Effekte, die wir in der Volkswirtschaft haben, aus der Demografie, aus den hohen Verschuldungen von Staaten, von Unternehmen, von Privathaushalten, das ausgleicht. Ne? Also hier die zwei Verschuldung und Demografie als Negativaspekte und jetzt haben wir KI als sozusagen Retterin. Angenommen, das stimmt, das ist natürlich ein relativ optimistische Sichtweise, aber vielleicht stimmt sie, ja. Kann ja auch mal zum Guten enden oder im Guten enden. Dann ist die nächste Frage, die beantwortet werden muss, wer hat den Nutzen aus diesem KI Windfall Profit? Sind das die Microsofts, die Nvidias, die Metas dieser Welt? Oder ist es die gesamte Volkswirtschaft? Ich glaube, es wird die gesamte Volkswirtschaft sein.
Wäre ja auch wünschenswert, wenn es mal ein bisschen breitere.
Und das ist, ich meine, sozusagen nur basiert auf meinem persönlichen Bauchgefühl oder meine Meinung. Ne? Ein amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler, sehr berühmt in den USA oder sagen wir in der wirtschaftswissenschaftlichen Szene, William Nordhaus, kann ich nur empfehlen zu googeln. Einen deutschen Namen, William Nordhaus, hat mal, ich weiß nicht was, vor 20 Jahren oder sowas geforscht. Dahingehend, wem sozusagen die wirtschaftliche Upside von Innovationen letztlich zugutekommt. Ist es dem Urheber der Innovation, dem Erfinder sozusagen, oder ist es per alle möglichen Diffusionsprozesse, ist es eine breitere Gruppe, vielleicht alle Unternehmen oder die ganze Branche und so weiter. Und das Ergebnis dieser Forschung war, 98%,
wow.
Da haut es dich ja beinahe vom Stuhl, des Nutzens, also wenn man den Nutzen dann in Form von Gewinnen oder sonst wie Umsätze, Gewinne rechnet, kommt eben nicht dem Urheber zugute. Und wer sich mal in dieses Thema reinfuchst, den wird es eigentlich auch nicht mehr wundern. Ne? Aber ich will es jetzt nicht zu sehr ausbreiten.
Jetzt haben wir eine Frage. Gut, jetzt setzen wir mal voraus, du liegst richtig, beziehungsweise es passiert eben so, wie es schon oft passiert ist. Jetzt will ich nicht wieder die Dotcom-Blase bemühen. Ich glaube, da gibt es Unterschiede, aber vielleicht können wir gleich noch ganz kurz drüber sprechen. Es gibt sicherlich auch Parallelen. Jetzt ist das Problem ja, wie groß wird so eine Blase? Zum Beispiel Professor Hens hat vor kurzem gesagt, die Kurse können sich nochmal verdoppeln. Er gemeint hat, ja, als Ökonom ist es jetzt sicherlich rational, vielleicht zu verkaufen oder Risiken zu reduzieren, aber das kann auch nochmal 2 bis 3 Jahre gut gehen, wenn man jetzt mal den kompletten irrationalen Überschwang annimmt. Zum Beispiel, dass die IPOs dann vielleicht, sagen wir mal 2026, SpaceX will jetzt an die Börse und da gibt es ja viele. Sag mal, es geht erst so richtig los, dass alle Sicherungen durchknallen. Das ist ja immer das Problem an dieser Blase. Wann gehe ich raus? Weil jetzt sag mal, ich bin jetzt bis zum Ende dabei, nehme die Gewinne noch mit, gut, dann verliere ich wieder die Hälfte, dann stehe ich wahrscheinlich im Zweifel genauso da, wie vielleicht, wenn ich jetzt aussteige, oder? Also wie geht man rational damit um, mit seiner Blase?
Ich glaube, es ist sehr, sehr schwer und tendenziell, glaube ich, bestätige ich da, was Herr Hens sagte und so weiter und ich glaube, was du auch denkst, vielleicht denkst, dass es unglaublich schwer ist, solche Wenden, wenn man so will, zu timen. Ne? Aber auf alle Fälle, wer jetzt, sagen wir mal, zum Beispiel in seinem Portfolio den Tech-Sektor mit ETFs, mit Einzelwerten irgendwo bei 30% plus hat vom Gewicht und die USA bei 70-80% plus, und jetzt überlegt, jetzt mache ich mir meine eigene Aufgabe natürlich leicht. Ich habe von Großtante Frieda, die vor 4 Wochen gestorben ist, 10.000 Euro oder 1 Million geerbt, wo investiere ich das jetzt? Und dann würde ich nicht nochmal draufsatteln bei Tech und USA, sondern diese Gewichte, die ich gerade jetzt mal so skizziert habe, eher verwässern, runterfahren durch eben das Hinzufügen von Nicht-USA- und Nicht-Tech-Investments. Und wenn jemand nicht von Tante Frieda, Großtante Frieda geerbt hat, also nicht diesen traurigen Luxus hat, Sarkasmus-Bimmel an, sondern wenn er was ändern will, also umschichten müsste, also es ohne Verkäufe nicht ginge, dann würde ich sagen, 60-70% USA oder höher, das ist sowieso zu hoch.
Gut, der MSCI World hat 72,5% USA.
Mehr als 25% Tech-Branche ist sowieso zu hoch. Natürlich, das können andere anders sehen und jeder Anleger ist seines eigenen Glückes Schmied. Ich persönlich betrachte Investieren in erster Linie als eine Form der Altersvorsorge und nicht des Glücksspiels oder des Wettens oder des, ich strebe das Jackpot-Investment an. Ich strebe nicht an, der beste Investor der Welt zu sein. Wenn du das machen willst, musst du sehr konzentrierte Wetten eingehen und die können schief gehen. Das möchte ich nicht. Ne? Ich möchte investieren so, dass mein Investment einigermaßen funktioniert in verschiedenen Welten, wenn man so will, in verschiedenen Szenarien. Ne? Und ich strebe nicht an, das ist nicht mein Ziel, sozusagen durch Investieren in Anführungszeichen im Lotto zu gewinnen. Und wenn man mit diesem Mindset ans Investieren rangeht, ich glaube, das tun auch die meisten, die heute zuschauen, vielleicht nicht alle, aber die meisten, dann ist es keine gute Idee, zu hoch konzentrierte Wetten auf ein bestimmtes Thema, ein Tech oder Branche oder Land oder Timing einzugehen.
Wie man sich perfekt aufstellt, ETF-technisch, da haben wir noch ein Video mit Gerd gemacht, und zwar beim geschätzten Kollegen Marian Kopotsch auf Bootcamp Börse, verlinke ich euch hier natürlich. Das ist dann, glaube ich, für viele sehr interessant, wenn es dann um konkrete Aufteilungen auch geht. Gerd, ein Thema, was die Leute auch umtreibt zuletzt, Zinsen Japan. Jetzt haben wir, glaube ich, die Tech-Bubble abgeschlossen. In Japan steigen die Zinsen ja rasant. Da waren ja die Schlagzeilen zuletzt auch schon wieder rasant. Finanzarmageddon, in Japan passiert's jetzt. Dann merkt man auch mal, da rumpelt's ein bisschen, aber das ist dann auch immer wieder schnell vergessen. Jetzt gibt's ja mehrere Gefahren. Wir wissen ja, Japan hat einen hohen Schuldenstand. Dann ist natürlich die Rechnung auf den ersten Blick ganz einfach. Ah ja, die haben hohe Schulden, die Zinsen steigen, dann bricht alles zusammen. Wie groß ist denn aus deiner Sicht dieses Risiko wirklich, dieses Japan-Risiko? Da hängt ja dann noch der berühmte Carry Trade, das war jetzt sehr deutsch ausgesprochen, wo dann auch viele sagen, oh, dann versiegt das billige Geld und du weißt ja, wie es ist, dann ist 1+1 ist dann gleich großer Zusammenbruch. Wie gefährlich ist das denn jetzt wirklich rational betrachtet?
Also was Japan anbelangt, zähle ich mich nicht zu den großen Pessimisten. Die Situation in Japan ist dann doch eben viel differenzierter letzten Endes als diese Headlines, die du gerade geschildert hast, und selbstverständlich sind das die korrekten Überschriften, suggerieren. Ne? Also zunächst mal ist Japan in seiner eigenen Währung verschuldet, das ist schon mal ein Riesenplus. Zweitens ist der größte Teil der japanischen Schulden wird eben von Japanern gehalten, sehr viel von der allgemeinen Bevölkerung, nicht nur institutionellen Investoren. Die Japaner sind ein sehr leidensfähiges, diszipliniertes Land, sehr homogen, ganz wenig Ausländer nur. Und dann kommt noch hinzu, die japanische Zentralbank hält in Japan wesentlich mehr, also einen wesentlich größeren Anteil der Staatsanleihen, als das in fast allen anderen westlichen Ländern der Fall ist. Typisch ist so 20-25%, ne? Also 25% der amerikanischen Staatsanleihen werden von der Fed gehalten. Mhm. Bitte mich jetzt nicht mit Shitstorm beschimpfen, wenn die 25% nicht genau stimmen. Ne? Ich habe jetzt speziell für das Video
ungefähr
mal nachgeschaut. Ne? Und in Japan ist dieser Prozentsatz wesentlich höher, ich glaube irgendwo deutlich über 35%. Diese Schulden sind keine echten Schulden. Das ist genauso wenig echte Schulden, wie wenn die Siemens AG einen sozusagen Kredit bei der Siemens Financial Services, einer Tochtergesellschaft, 100% Tochtergesellschaft der Siemens aufnimmt. Also mit anderen Worten, wenn ich eine Konzernbilanz von Siemens erstelle, sind diese Intercompany Loans, wo unten ist die Forderung und oben ist die Verbindlichkeit oder umgekehrt, werden rausgekürzt. So funktioniert Konzernbuchhaltung. Ja, das ist kein Accounting-Trick, sondern das muss so sein, weil es ökonomisch, sachlogisch korrekt ist. Ne? Und also die Staatsanleihen, die die Zentralbank hält, sind keine echten Schulden. Warum Journalisten das nie kapieren und Schulden zahlen netto von, also net of these diese Anleihen, verstehe ich nicht. Und dann müsste man eigentlich noch streng genommen die Währungsreserven, also die gesamten Reserven der Zentralbank und des Staates dagegen rechnen, die praktisch das liquide Vermögen des Staates. Und dann sind wir weit unter diesen Horrorzahlen für Japan, die sonst
publiziert. Das sind 240% oder sowas in dem Bereich.
Ja. Aber klar, das heißt nicht, dass die japanische Staatsverschuldung gering ist. Ich sage nur, sie ist nicht so horrormäßig hoch, wenn man das alles berücksichtigt, wie wie es manchmal dargestellt wird. Und also Japan zahlt ja schon sozusagen den Preis für diese hohe Verschuldung, nämlich das anämische Wachstum dieser Gesellschaft oder dieser Volkswirtschaft in den letzten 20 Jahren. Und dass Japan quasi umkippt, das glaube ich nicht.
Man kann ja auch sagen, das ist eigentlich genau das, was die Notenbank ja seit 20 Jahren versucht hat, weil sie hatten ja eigentlich ein Deflationsproblem und haben ja wirklich Geld da drauf geschmissen. Jetzt haben sie endlich wieder ein bisschen Wachstum, ein bisschen Inflation. Also wenn man es jetzt eigentlich mal ganz nüchtern betrachtet, ist es ja eigentlich eine Normalisierung oder eigentlich genau das, was man sogar wollte, könnte man sagen.
Genau, ja. Also ich denke, dass Staatskonkurse, ne, das ist wäre vielleicht auch mal ein Thema für ein eigenes Video. Schon allein das Wort Staatskonkurs ist eigentlich ein schwachsinniges Wort. Ne? Ein Staat kann nicht Konkurs gehen wie ein Unternehmen, weil es erstens mal keinen staatlichen Konkursrichter gibt. Ne? Es gibt keinen Konkursverwalter, den das Amtsgericht einsetzt oder das Konkursgericht, was typischerweise ein Amtsgericht ist, für eine Firma, um dann die verschiedenen Gläubiger des Unternehmens irgendwo zu befriedigen, das Unternehmen zu zerschlagen, die Gläubiger vom besicherten Gläuber bis zum unbesicherten Gläubiger und dann die Eigenkapitalgeber und so weiter, die alle irgendwie zu bedienen, der Reihe nach. Das gibt's ja bei Staaten nicht. Staat kann nicht verschwinden, wie es beim Konkursgericht durch die Zerschlagung des Unternehmens, die Verwertung der Vermögenswerte des Unternehmens der Fall wäre. Das Unternehmen wird weiterhin da sein, die Bevölkerung wird weiterhin da sein, alle Unternehmen im Staat werden weiterhin da sein. Was typischerweise geschieht, ist, dass es einen Haircut, so eine Art Rasenmähermethode gibt. Also diejenigen, die Staatsanleihen halten, werden nicht mehr 100% zurückbekommen, sondern im historischen Durchschnitt eher nur 60%. Also wenn ich die letzten 100 Jahre betrachte von allen Staatskonkursen, es kam nicht im Durchschnitt zu einem 100% Verlust für die Anleihengläubiger, sondern eher 60%. Und danach sozusagen sind wir wie bei Monopoly zurück auf Los und dann geht das Spiel von vorne los. Niemand verhungert, niemand, es gibt vielleicht ein paar Leute, die sich leider aus dem Fenster stürzen und so weiter, aber das müsste nicht sein. Und deswegen ist der ein Staatskonkurs ist erstmal kein Konkurs in dem Sinne und es ist auch nicht der Weltuntergang.
So viel zum Thema Anleihen sind sicher. Das wird ja gerne oftmals so dahingesagt. Jetzt ist das natürlich sehr differenziert, das Bild, weil Anleihen sind nicht gleich Anleihen. Kommt auf die Währung drauf an, auf den Staat, auf die Laufzeit, klar. Aber wie stehst du denn in diesem Umfeld zu Anleihen? Denn da gibt's ja auch Sorgen, dass die Japaner jetzt natürlich sagen, jetzt gibt's bei uns wieder Zinsen. Jetzt können wir ja wieder mehr oder noch mehr in japanische Anleihen gehen und zum Beispiel Dollaranleihen abstoßen. Das ist ja auch so eine Sorge. Der Dollar ist ja eh schon unter Druck in diesem Jahr. Du hast vorher schon beschrieben, die USA so ein bisschen angekratzt. Könnte das noch mehr Druck machen? Und was muss man beim Thema Anleihen beachten aus deiner Sicht?
Regel Nummer eins, das sage ich eigentlich schon sehr, sehr lange. Und ist vielleicht jetzt heute sogar noch aktueller als zuvor. Als Privatanleger in langfristige Anleihen reinzugehen, also Langläufer zu kaufen, weil die Zinsstrukturkurve sozusagen von links unten nach rechts oben geht und ich für Langläufer höhere Zinsen bekomme, Das ist einfach keine gute Idee für Privatanleger. Dieses sogenannte Durationsrisiko wird nicht genug kompensiert durch entsprechende Renditen. 2022, ist jetzt 3 Jahre her, hatten wir so einen Anleihen-Crash, weil es damals zu starken Zinserhöhungen kam in 2022 und dann sind Langläufer jetzt mit 10-jährigen oder 15-, 20-jährigen Zinsbindungen sind brutal in die Knie gegangen und davon haben sie sich bis heute nicht erholt. Ne? Das wäre nur der Fall gewesen, wenn die Zinsen wieder gefallen wären. Sie haben sich ja mehr oder weniger seitwärts bewegt seit dieser starken Erhöhung in 2022, 2023. Und das brauche ich einfach nicht. Das kann man halt vom
Änderungsrisiko.
Genau, das brauche ich nicht im Portfolio. Ich würde mich auf Kurzläufer beschränken. Da kann sowas nicht passieren. Mhm. Klar, mit Kurzläufern von hoher Bonität werde ich nicht viel verdienen. Ne? Aber das ist auch nicht der Sinn und Zweck dieses Investments. Der Sinn und Zweck dieses Investments ist, Stabilität ins Portfolio reinzubringen, hohe Liquidität reinzubringen. Und eben mir helfen, mein Gesamtrisiko zu managen. Ne? Also von Langläufern würde ich die Finger lassen. Die hohe Staatsverschuldung in fast allen Ländern wird langfristig und trendmäßig meines Erachtens dazu führen, dass die Langfristzinsen nicht fallen werden, sondern möglicherweise steigen werden, wenn die Märkte nervös werden. Und wir haben ja schon zweimal solche Fälle in jüngerer Vergangenheit gehabt. In Großbritannien vor circa 3-4 Jahren, als die
Frau Truss noch
genau, das, ja. Steuersenkungen, die nicht gegenfinanziert waren, also in einem hochverschuldeten Land Steuersenkungen ankündigen, wenn keiner weiß, woher soll das Geld kommen. Also der Staat wird weniger verdienen, hat immer noch die gleichen Ausgaben. Ja, bitte sag mir, wie das funktionieren soll. Hat sie nicht gemacht. Und dann gingen sofort die Zinsen in Großbritannien extrem hoch, hat der lieben Frau Truss dann den Job gekostet.
Das ging recht schnell damals.
Ja. Und bei Trump Anfang dieses Jahres 2025 mit den Zoll Ankündigungen war es ja so ähnlich. Dann ging der amerikanische Aktienmarkt in die Binsen. 60-65% aller Amerikaner amerikanischen Haushalte haben Aktien. Die fanden das gar nicht lustig. Und auch amerikanische Langfristzinsen stiegen dann an, weil der Anleihenmarkt sehr nervös geworden ist. Wie soll das funktionieren? Ne? Wenn Trump hatte gleichzeitig auch noch Steuersenkungen angekündigt. Ne? Ich glaube, du kennst ja auch den unter Clinton gab es mal so einen Wirtschaftsberater, Bill Clinton, James Carville hieß der, der wurde mal scherzeshalber in einem Interview gefragt, wenn Sie, Mr. Carville, wenn es mehrere Leben gäbe, wie im Buddhismus, wenn Sie mal wiedergeboren werden würden, ja, als was würden Sie gern wiedergeboren werden? Dann sagte der Carville, ja, als Kind dachte ich immer, ich möchte mal als Papst wiedergeboren werden oder als Julius Caesar oder sonst was oder als Multimilliardär. Aber inzwischen bin ich der Meinung, ich möchte als der Anleihenmarkt, der Bondmarkt wiedergeboren werden.
Die Bond Vigilantes, wie sie
genau,
auch
genau, weil also dann kann ich jeden rumkicken oder in den Arsch treten, wie ich will. Also zum Ausdruck zu bringen, der Bondmarkt ist der wahre Meister oder der größte Herrscher auf diesem Planeten. Ne? Und da ist so ein bisschen was dran, ist vielleicht jetzt gleich ein bisschen überzogen.
Das Spannende ist ja, vielleicht ganz kurz zur Erklärung, alle, die jetzt nicht beim Anleihenthema so tief drin sind, weil der eine oder andere sich fragen, warum steigen denn die Zinsen? Die fallen doch eigentlich. Also in den USA sind sie auf dem Weg nach unten. Global haben die Notenbanken ja auch viel gesenkt, aber das ist ja das kurze Ende. Das lange Ende macht ja vereinfacht gesagt der Markt. Jetzt hast du das gerade schön erklärt, warum eigentlich die Tendenz zu steigenden Zinsen vielleicht sogar da ist oder zumindest jetzt langfristig bei den Longläufern nicht zu fallenden. Auf der anderen Seite pusht zum Beispiel Trump ja nach unten. Er will ja jetzt Kevin Hassett installieren, träumt ja von 0%. Mal schauen, wie viel es wird. Aber diese Spanne geht ja auseinander eigentlich. Was kommt dabei raus?
Also Zentralbanken können die Kurzfristzinsen relativ gut beeinflussen. Aber auch da sind sie sozusagen nicht der alleinige Meister letztlich des Spiels. Wenn irgendwann mal der Markt der Meinung ist, die überspannen den Bogen, dann wird es nicht mehr funktionieren. die Zentralbanken in einem westlichen Land setzen die Zinsen nicht fest. Das muss man jetzt mal klipp und klar sagen. Es gibt viele Privatanleger, die glauben, die Zentralbanken setzen die Zinsen fest. Ne? Also wenn man hier irgendwie 100 Leute in der Fußgängerzone befragen würde, dann denken sie,
ja, klar,
weil die Medienberichterstattung so in diese Richtung geht. Die Formulierungen sind dann immer so, die Zentralbanken senken die Zinsen und so weiter. Ist ja, stimmt ja so nicht. Ne? Die Zentralbanken versuchen, Einfluss zu nehmen über ihre Instrumente auf den Marktzins, und am kurzfristigen Ende funktioniert es relativ gut, weil sie da quasi einen direkten Hebel haben, und bei Langfristzinsen funktioniert es relativ schlecht. Aber sie haben da auch Einfluss. Ne? Das berühmte Quantitative Easing, indem sie Staatsanleihen sozusagen kaufen von Banken. Und es wird aber jetzt nicht mehr gemacht im Wesentlichen, weil es letzten Endes auch von den Geldpolitikern und auch den Wirtschaftswissenschaftlern als gefährlich betrachtet wird. Quasi nur ein Instrument, das man in bestimmten Notzeiten nutzen darf. Ne? Wie so eine, sag mal, jetzt hast du Krebs, Darmkrebs oder Lungenkrebs, ne? Dann wirst du bestrahlt. Diese Bestrahlung ist ein hochgradig schädliche Therapie, ne? Für deinen restlichen Körper. Deswegen fallen dir die Haare aus und so ein Zeug, ne? Oder Chemotherapie. Um diesen Notfall, eben diese Wucherungen von Zellen in den Griff zu kriegen, wird diese brutalste Methode angewendet, Chemotherapie und Strahlentherapie und Bestrahlung, und so ähnlich ist es ein bisschen mit Quantitative Easing. Das kann ich in gewissen Notphasen eine gewisse Zeit lang machen, aber wenn ich es dauernd mache, dann ruiniert das die Volkswirtschaft. Und deswegen denke ich, dass trendmäßig, und ich rede jetzt nicht von 12 Monaten, und ich rede auch nicht davon, dass nicht mal die Langfristzinsen wieder fallen können. Ich spreche davon, was in den nächsten 10, 15 Jahren der Fall ist.
Verstehe, ja.
Und wenn du jetzt, natürlich, wenn du denkst, ich heiße Meier oder Schulze, ich kann prognostizieren, wann die Zinsen hochgehen und wann sie runtergehen, dann brauchst du diesem Video nicht mehr zuzuhören. Ne? Ich sage aber, das kann halt keiner genau prognostizieren.
Unabhängigkeit der Notenbanken, da machen sich auch viele Sorgen. Also Trump, merkt man ja, er will die Zinsen runterhaben, aber auch bei der EZB gibt es ja schon lange Vorwürfe, Staatenfinanzierung, und die Mittel stehen ja alle bereit, um Anleihen zu kaufen. Kann das sein, dass die Zinsen dann doch irgendwie gedrückt werden, wenn wir uns gerade mal die Staatsschulden anschauen?
Ja, versuchen tun sie es auf alle Fälle.
Gedrückt werden müssen vielleicht sogar.
Versuchen tun sie es auf alle Fälle, aber die Frage ist halt, inwieweit man diese Versuche unternehmen kann, ohne sozusagen...
Wenn du aktiv tradest, willst du vor allem eins, volle Kontrolle. Genau dafür gibt's TradeGate Direct. Entwickelt von Profis für Profis, mit Direktzugang zur liquidesten Retailbörse Europas, der TradeGate Exchange. Der große Vorteil? Du handelst dauerhaft kostenfrei. Marktübliche Spreads können anfallen. Über 7000 Aktien, 4000 ETPs und 5000 Mini-Futures. Jetzt auf tradegate.direct.
With the state of today's economy, it's more important than ever to invest in products that last for years to come. As a season shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made from the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back in your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality, made-to-last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Diesen berühmten Bond-Market, von dem ich vorhin gesprochen habe, als der James Carville wiedergeboren werden wollte, zu sehr quasi zu irritieren und wütend zu machen. Ne? Und eine andere, meines Erachtens häufig, ein anderes häufiges Missverständnis ist, dass der Staat sich aus seinen Schulden herausinflationieren kann. Stimmt so nicht. Die erwartete Inflation, die man übrigens leicht messen kann, also die vom Kollektiv des Marktes.
Mhm. Die werden ja immer festgehalten.
In den nächsten 12 Monaten oder in den nächsten 10 Jahren oder in den nächsten 20 Jahren hat der Anleihenmarkt eine Erwartung für die Inflation in den USA, in der Eurozone und so weiter. Und diese erwartete Inflation ist selbstverständlich in den Nominalzinsen eingepreist. Ne? Wenn der Markt, der jetzt irgendwie 2,5% Inflationserwartung hat in der Eurozone für die nächsten 5 Jahre, im Harry Potter Land, wo alles möglich ist, Gedankenexperiment, plötzlich 0% Inflation erwarten würde, dann würden sofort unsere Nominalzinsen um 2,5% sinken. Ne? Und wenn der Staat jetzt sagen würde, wir haben so viel Schulden und jetzt werden wir halt wieder in Anführungszeichen Geld drucken und die Inflation erhöhen, um aus diesen Schulden rauszukommen, dann würde der Markt natürlich eine höhere Inflation erwarten und die Nominalzinsen würden entsprechend hochgehen. Mhm. Also mit anderen Worten, durch erwartete Inflation kann sich niemand aus den Schulden...
Das ist ein guter Punkt.
Ja, sondern nur durch unerwartete Inflation, also Inflationsschocks, die der Markt nicht erwartet hat, und die sind extrem schädlich. Und weil das so ist, wirst du unter Notenbankern niemals hören, ihr braucht euch über diese Schulden keine Sorgen zu machen, wir werden unseren Weg daraus inflationieren. Weil das nicht funktioniert zuverlässig. Ne?
Vielleicht kurz mal zu allen, weil da kommen auch wieder so viele Fragen. Anfänger oder jetzt, du hast vorher gesagt, geerbt. Ja, kann man jetzt noch Aktien kaufen? Diese berühmte Frage. Also Aktien auf Allzeithoch, wenn wir das jetzt mal so pauschal sagen, hoch bewertet teilweise, in der KI-Blase, wo wir alle nicht wissen, wo man steht. Was macht man denn jetzt so mit 100.000 vielleicht anfangen oder mit einer Erbschaft oder wenn man halt einfach am Anfang steht, jetzt will Trump noch die Zinsen senken, wo viele sagen, um Gottes Willen, das wird sich ja vielleicht 2026 so richtig aufheizen oder vielleicht dann auch schon entladen. Was wäre da dein Tipp für Anleger?
Also die Marktsegmente, wir haben den globalen Aktienmarkt und der ist ja bekanntlich aufgesplittet, den kann man aufsplitten in viele Teilsegmente. Und alles, was nicht USA heißt oder nicht Tech heißt, ist heute Anfang Mitte Dezember 2025 immer noch normal bewertet, teilweise sogar günstig bewertet, wie China. Auch Deutschland, ne, trotz Allzeithoch, der deutsche Aktienmarkt DAX ist normal bewertet etwa. Jeder Markt wird laufend Allzeithochs haben. Ich glaube, in den letzten 4 Jahren, wir haben neulich mal so eine Auswertung gemacht, wir haben nur 4 Jahre zugerechnet, war jeder 10. Werktag, Trading-Tag, ein Allzeithoch. In den letzten 4 Jahren bei einem MSCI World. Also weil Aktienkurse halt einfach trendmäßig nach oben gehen. So, und da würde ich mich nicht, aber ich wäre eben vorsichtig bei hohen Gewichtungen von US- und Tech-Aktien und jetzt kommen wir wieder zu Großtante Frieda und dem Erbe. Sowas dann in den Nasdaq 100 zu investieren, das jetzt ist wahrscheinlich keine gute Idee. Mhm. Aber der globale Aktienmarkt, wenn man jetzt nicht die USA und Tech besonders hoch gewichtet, ist gar nicht hoch bewertet. Also so, da braucht sich eigentlich meines Erachtens keiner eine Sorge zu machen. Dass ein Crash grundsätzlich theoretisch immer geschehen kann, ist auch klar. Ne? Aber selbst ein überbewerteter Aktienmarkt wird auf lange Sicht eine höhere Rendite haben als das verzinsliche Tagesgeld. Mhm. Mit einem verzinslichen Tagesgeld kann man kein Vermögen aufbauen. Ich kann nur gerade eben die Inflation ausgleichen. Also ich kann bestehendes Vermögen gerade so eben, aber selbst das ist knapp bewahren, weil nämlich ich muss da auch noch Steuern zahlen auf Nominalzinsen. Wenn ich dann die Steuern abziehe, danach die Inflation abziehe, bin ich nahezu immer bei Null. Ne? Also nach Steuern, nach Inflation Null Rendite beim verzinslichen Tagesgeld. Und so kann man halt kein Vermögen aufbauen. Ich kann nur bestehendes Vermögen bestenfalls bewahren und ich glaube, alle, die hier Abonnenten sind oder zuschauen, denen ist das im Großen und Ganzen klar. Es gibt eine Existenzberechtigung für solche Geldmarktinvestments, aber nicht die Existenzberechtigung ist nicht Vermögensaufbau. Da muss ich, also der berühmte Zinseszinseffekt oder dass mein Geld für mich arbeiten soll, findet da nicht statt. Ne? Findet nicht
klar,
statt.
Logisch. Stichwort Cash-Reserve, jetzt ist es ja ganz einfach, wenn man auf den ersten Blick, ja, ist jetzt hoch bewertet, in den nächsten ein, zwei Jahren wird es knallen, dann warte ich halt einfach, bis es knallt, dann gehe ich rein. Jetzt weiß ich ja, du hast das ja auch schon oft ausgeführt, dass es natürlich in der Theorie mal schön ist, in der Praxis stehe ich halt vielleicht sehr lange am Seitenrand. Gibt es irgendwie eine Größe, wo man sagt, okay, jetzt sind Aktien schon relativ hoch bewertet, natürlich kann es noch zwei, drei Jahre gehen, aber lohnt sich jetzt trotzdem schon eine gewisse Cash-Quote, weil wir eben schon vielleicht einen längeren Weg zurückgelegt haben? Oder ist das auch in diesem Fall Nonsens?
Wenn jemand eine starke Meinung hat, wie gesagt, Menschen, die eine starke Meinung haben, sollte man sowieso nicht versuchen, davon abzubringen, dass wir irgendwie vor einer größeren Marktkorrektur stehen, können Sie es probieren. Ne?
Kann halt schief gehen.
Ja, kann halt schief gehen mit eben der Tatsache, ne, dass, ich nehme wieder Beispiel, 1996, ich glaube im Dezember 1996, gab es dieses berühmte Statement von dem damaligen Notenbankchef Alan Greenspan, der damals einen unglaublichen Ruf hatte, als der größte Finanzguru aller Zeiten, der größte, the greatest central banker of all time, gesehen wurde. Der hat gesagt, 1996, da war die Internetblase sozusagen schon im Gange, noch in einer relativ frühen Phase, aber es gab schon hohe Bewertungen. Dann sagte er, irrational exuberance, irrationaler Überschwang. Ne? Und dann Robert Shiller, ein späterer Wirtschaftsnobelpreisträger, griff das auf in einem Aufsatz und sagte auch, publiziert ein Buch, glaube ich, mit dem Titel
Animal Spirits, oder?
Irrational Exuberance.
Ach so, stimmt, das gibt's ja auch, und die Animal Spirits gibt's ja auch noch. Ja.
So, und dann, ja, ich glaube, die meisten wissen, was dann geschehen ist, hat noch über drei Jahre gedauert, vier Jahre gedauert, bis Ende 1999.
Anfang 2000 war's, oder? Ja, wo es dann so richtig.
Ja, und wenn jetzt jemand, und wenn man das jetzt, also praktisch derjenige, der Ende 96, weil ein Wirtschaftsnobelpreisträger und der amerikanische Notenbank sagte, der Aktienmarkt ist total überbewertet, da sind wir wieder bei dem Thema mit Herrn Hens ganz vom Anfang. Mhm. Jetzt gehe ich raus aus dem Markt und tue alles in Cash, sicheren Cash und warte, bis der Crash gekommen ist und dann gehe ich wieder rein. Dieser Mensch, dieser Anleger, fiktiver Anleger, hätte weniger verdient als jemand, der nichts gemacht hat, weil eben wir noch vier Jahre saumäßig hohe Renditen hatten. Dann kam es zu einem, je nachdem, 50-70% Crash. Wenn man nur Tech-Aktien gehabt hätte, 90% Crash. Aber jemand, der jetzt Buy and Hold gemacht hätte, wäre sozusagen, als der Boden des Crashes erreicht war, im Anfang 2003, hätte er immer noch besser gestanden als einer, der rausgegangen wäre und seitdem in Cash gewesen wäre. Ne? Also es ist verdammt schwer, sowas zu timen, aber ja, muss jeder für sich entscheiden.
Du hast ja in deinem ETF einen sogenannten Loser-Screen. Da werden ja IPOs quasi ganz ausgeschlossen erstmal, oder? Mhm. Das ist ja auch eine gewisse Versicherung gegen vielleicht so komplette Hypes, oder? Weil
genau, wir schließen IPOs aus, weil sie einfach schlechte Renditen im statistischen Mittel produzieren. Wir haben ein Cap für Einzelwerte. Also bei uns wird eine Nvidia-Aktie nicht mit 6,5% Gewicht sein, wie in einem MSCI World zeitweilig, sondern nur mit maximal 1%. Und zwischen zwei Rebalancing-Dates, der Fonds wird die einmal im Quartal sozusagen wieder auf Null gestellt, können es mal über 1% werden, aber es wird nicht wesentlich über 1% sein. Also wir haben so ein 1% Cap für einzelne Aktien, damit die Top 10 oder Top 20 eben nicht ein unangemessen hohes Gewicht haben im Fonds. So, solche Sachen haben wir. Die USA hat letztlich in dem Fonds ein Gewicht von 45%, nicht 70% oder so wie im MSCI World. Und
da kann es dann aber natürlich mal sein, wenn es jetzt, sag mal, wir hätten jetzt den irrationalen Überschwang für zwei, drei Jahre, dass man dann natürlich zwei, drei Jahre blöd aussieht.
Genau,
oder
ja, also
schlechter aussieht. Ja, das heißt blöd, aber halt schlechter.
Den Fonds gibt es jetzt seit zwei, drei Vierteljahren. Im Juni 2023 wurde der gelauncht. Und wenn man jetzt den MSCI World hernimmt, liegen wir, wenn man korrekt rechnet, ganz, also knapp hinter dem MSCI World für diese zwei, drei Vierteljahre. Aber das ist in einer sozusagen Umgebung, in der letztlich Tech-Aktien und US-Aktien sehr gut laufen, ist das dann zu erwarten? Ne? Ich bin sogar, kann man jetzt als Werbung für Gerd Kommer sehen oder auch wie auch immer, überrascht, dass wir so knapp geschafft haben, so gut oder so nur so knapp hinter dem MSCI World liegen, obwohl eigentlich der größte Teil dieser knapp 3 Jahre von der sozusagen Makrosituation eher gegen uns gesprochen hat, gelaufen ist. Aber wenn eben die große Wende Tech läuft nicht mehr gut, USA läuft nicht mehr so gut, Growth-Aktien, hochbewertet Growth-Aktien laufen nicht mehr so gut, Large Caps laufen nicht mehr so gut. Also wenn diese Gezeitenwende kommt, dann wird unser Fonds, letztlich ein MSCI World, wahrscheinlich outperformen.
Kommen wir zum Ende, Gerd, zum Fazit. Eine Sache, die ja zuletzt auch stark aufgefallen ist, vielleicht kann man davon auch was mitnehmen. Man hat ja das Gefühl, entweder steigt alles, also Aktien, Bitcoin, Gold, Silber, oder es fällt alles. Warum korreliert denn das in letzter Zeit so stark miteinander?
Ja, also im Endeffekt ist die größte einzelne Einflussvariable für Anlagen, und das geht sogar bis hin zu Immobilienanlagen, die gar nicht börsennotiert sind, ist die Risikoaversion im Markt. Ne? Also die hat eine viel größere Auswirkung, das zeigt auch die Forschung, dazu gibt es viel Forschung. Ne? Also die sozusagen die Erwartungen an Cashflows, Gewinne, Umsätze und so weiter ist die eine Sache. Ne? Und dann, welches Risiko, welche Schwankungen sind mit diesen Cashflows verknüpft? Und das ist die berühmte Abzinsungsrate, die Discount Rate für diese Cashflows. Ne? Und diese Abzinsungsrate hat einen viel höheren Einfluss letztlich auf kurz- und mittelfristige Renditen von allen Anlageklassen als jetzt die Erwartungen über Wachstum und Umsätze und Gewinne. Und diese Risikoaversion, das ist sozusagen, natürlich hast du eine spezifische, ne? Also im Sinne von, du erwartest, oh je, wir stehen am Weltuntergang oder sowas, könntest du jetzt denken, der dritte Weltkrieg wird beginnen und Trump wird zum Diktator werden und the great taking, wir werden jetzt alle enteignet werden von der Finanzbranche und so weiter. Du kannst dein eigenes Untergangsszenario haben. Aber der Markt hat halt so eine kollektive, das ist, wenn man so will, der gewichtete Durchschnitt der Angst letztlich des Marktes. Und das betrifft natürlich letzten Endes alle Anlageklassen, ne? Weil letztlich, wie das Wirtschaftswachstum aussehen wird, wie sich die Zinsen, die Inflation entwickeln werden, das wirkt sich auf jede Anlageklasse aus. Und deswegen, wenn der Aktienmarkt brutal einbricht, wird es alle Anlageklassen betreffen. Es wäre die Ausnahme von der Regel, dass dann ein Immobilienmarkt nach oben geht, ne? Oder ein Kryptomarkt nach oben geht. Aber
kann sein, aber
möglich und im Gegenteil.
Aber man muss auf jeden Fall damit rechnen, dass es dann nicht steigt unbedingt. Ja. Das ist ja, war bei Gold auch so in der Finanzkrise, dass es dann erstmal gefallen ist, auch hat ja auch Liquiditätsgründe und so weiter und so fort. Also das ist ja auch mein Irrglaube, so nach dem Motto, wenn die Welt untergeht, dann muss Gold steigen. Da kann es auch erstmal ordentlich.
Ist ein absoluter Irrglaube. Ne? 50% der Zeit, grob gesagt, und das ist immer noch ein gutes Ergebnis, das für Gold spricht, ist es so, und die anderen 50% ist es nicht so. Mein Lieblingsbeispiel ist der Zweite Weltkrieg, die ultimative Katastrophe, schlimmer geht's ja, glaube ich, nicht mehr. Der Zweite Weltkrieg dauerte vom September 1939 bis Oktober 1945, als Japan kapitulierte. Oder Oktober 1945 stand der Goldpreis in US-Dollar gerechnet niedriger als im September 1939. Also von Krisenwährung kann man da, glaube ich, nicht sprechen. Ne? Und es funktioniert manchmal, aber funktioniert eben nicht immer. Und ja, 2025 war ein tolles Jahr für Gold.
Silber ja noch besser, das ist schon Wahnsinn. Ja, vielleicht noch eine ganz kurze Einschätzung. Bitcoin, Gold, Silber, jetzt haben wir bei allen dreien schon ein gewisses Bewertungsproblem, oder ist es auf jeden Fall schwieriger als jetzt bei Aktien, bei Bitcoin sowieso. Wie schätzt du denn diese drei Assets ein?
Also zwischen Gold und Silber, die beiden korrelieren sehr hoch. Ich glaube, Silber hat noch den Nachteil mit dieser komischen Mehrwertsteuer-Problematik, die es in Deutschland gibt, was bei Gold nicht der Fall ist, dass jemand, wenn jemand Edelmetalle im Portfolio haben soll, dann ist meines Erachtens genügt Gold. Also ich brauche nicht beides. Ne? Renditen sind sehr ähnlich. Auf lange Sicht, kurzfristig können sie stark und sich unterscheiden. Die Korrelation ist ja hoch. Also da gibt es kein großes Rational, beides zu haben. Ne? Zu Gold haben wir, glaube ich, schon was gesagt. Der aufinflationiert, der aktuelle Goldpreis ist sehr, sehr hoch relativ zum aufinflationierten historischen Mittelwert. Ja, schwer zu sagen, was da passieren wird in Zukunft. 2025 war ein sehr schlechtes Bitcoin-Jahr.
Hat er gut angefangen und stark nachgelassen?
Ja. Noch so also auch nicht besser für Ethereum, die zweitgrößte Kryptowährung. Ich persönlich denke, dass halt die Treiber, die so bis 2025 oder bis Mitte 2025 Krypto nach oben getrieben haben, die fallen. Ein großer Teil von diesen Treibern ist jetzt weggefallen. Ne? Was meine ich damit? Ne? Grob gesagt, vor 2024, also im Januar 2024, wurde Bitcoin in den USA als ETF, sozusagen als ETF-Backing zugelassen. Ne? Es gab die ersten ETFs, ETPs in den USA. Das war ein absoluter Meilenstein für Bitcoin, weil damit sozusagen signalisiert wurde, der amerikanische Staat, SEC, Aufsichtsbehörde und der amerikanische Staat, natürlich mit Trump, der Anfang 25 ins Amt kam, die machen alle einen dicken, fetten Haken dran. Ne? Also dieses ganze ominöses politische Risiko fiel, fiel größtenteils weg. Ne? Regulatorische Risiko, steuerliche Risiko nahm ab und so weiter. Und dann haben Banken, JP Morgan und alle möglichen großen Banken der Welt, die letzte Mohikaner Bank auch noch irgendwann mal hat angefangen, plötzlich positiv über Bitcoin zu reden.
Man merkt, dass man Geld damit verdient.
Ja, genau. Das ist spannend, was bis vor 2024 nicht so der Fall war. Da gab es sehr viel.
Früher war das ja persona non grata, genau, sozusagen. Ja.
Und mit anderen Worten, Bitcoin ist jetzt im Mainstream angekommen. Und das bezweifelt niemand mehr. Niemand. Ne? Mit anderen Worten, vorher gab es Risiken, die jetzt weggefallen sind. Ne? Weil der größte Kapitalmarkt, die größte Börsenaufsichtsbehörde, die alle haben gesagt, Bitcoin ist gut und schön und der amerikanische Präsident findet Bitcoin noch toller, ne? Der verdient selber Geld damit. Und die Bankenbranche, also die Mainstream-Finanzbranche, hat Bitcoin auch adoptiert als neues Lieblingskindchen, Söhnchen, Töchterchen. So, und diese Push, also das hat ja alles gepusht, ne? Sozusagen, wenn ein Risiko wegfällt, ist es ein Push für ein Investment. Und diese Pusher, diese Boosts, sind alle weggefallen. So, und jetzt ist die Frage, was kommt danach? Ne? Bitcoin ist im Mainstream angekommen und was kommt danach? Und jetzt kommt zum ersten Mal sozusagen, es sieht nicht mehr so toll aus in 2025, ne? Jetzt zeigt sich eben, Bitcoin ist nicht so quasi ein Asset, das immer nur steigt, ne? Und das auch diese ganzen Bitcoin Treasury Companies wie MicroStrategy, jetzt heißt es nur Strategy, sind in sehr prekärem Fahrwasser. Die meisten davon sind weniger wert, der Kurs ist weniger wert als der Bitcoin-Kurs. Also mit anderen Worten, eigentlich müssten die sofort den Laden zumachen, ne? Und die Bitcoins abstoßen. So, und ich sage nicht, Bitcoin ist schlecht, ich sage nur...
Du bist ihm nach wie vor offen gegenüber.
Genau, ja. Und als Beimischung Bitcoin und Gold, wenn jemand zusammen Bitcoin und Gold 10% in seinem liquiden Portfolio gewichten möchte, gibt es da eine gewisse Logik, niedrige Korrelation oder im Allgemeinen niedrige Korrelation und es gibt noch genug andere Argumente, die ich jetzt nicht genannt habe. Aber dann würde ich es auch bei diesen 10% kollektiv lassen und dann sozusagen auch ein diszipliniertes Rebalancing. Ne? Wenn wir wieder ein fantastisches Bitcoin-Jahr hätten und am Jahresende wären es dann 15%, dann muss man das im Sinne von Rebalancing wieder auf die 10% zurechtstutzen. Also in dem Fall Gewinne mitnehmen. Mhm. Ne?
Gerd, herzlichen Dank. Jetzt glaube ich, sind wir perfekt vorbereitet fürs Börsenjahr 2026. Vielleicht abschließend noch, möchtest du den Zuschauern noch gern irgendwie was mitgeben oder vielleicht was sagt dein Bauchgefühl?
Genau, mein Bauchgefühl sagt also zum Schluss, wir stehen nicht vor dem Weltuntergang und investiert muss jeder sein. Invest you must, hat mal einer gesagt, in unkorrektem Englisch. Also nichts tun geht nicht. Ne? Und auf dem Wahlzettel dann bitte die Parteien begünstigen, die eine anlegerfreundliche Politik machen wollen.
Gerd, herzlichen Dank. Und danke euch fürs Zuschauen. Dir schon mal in vorauseilend schöne Feiertage und auf jeden Fall einen guten Rutsch. Und wir sehen uns aber nochmal vor den Feiertagen. Keine Sorge, Leute. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir bekommen einen Daumen nach oben. Gewinnspiel nicht vergessen. Hier könnt ihr das tolle Buch von Gerd natürlich persönlich signiert gewinnen. Das ist doch ein Top-Weihnachtsgeschenk. Danke dir nochmal. Einfach kommentieren mit Hashtag Gewinnspiel und dann verlosen wir das bald. Danke dir. Danke euch. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Wenn du aktiv tradest, willst du vor allem eins, volle Kontrolle. Genau dafür gibt's TradeGate Direct. Entwickelt von Profis für Profis mit Direktzugang zur liquidesten Retailbörse Europas, der TradeGate Exchange. Der große Vorteil? Du handelst dauerhaft kostenfrei. Marktübliche Spreads können anfallen. Über 7000 Aktien, 4000 ETPs und 5000 Mini-Futures. Jetzt auf tradegate.direct.
With the state of today's economy, it's more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made from the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back in your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality, made-to-last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.